Habt ihr alle gut gefrühstückt? Fehlt's noch an etwas, sagt der Schwab? Fehlt's nirgends. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und entscheidend. Ich denke, wir haben alle miteinander eine wunderbare Zeit heute Morgen. Die Sonne scheint. Die Gemeinschaft ist prächtig. Zumal sehe ich unheimlich viele liebenswürdige Menschen. Schön, dass ihr alle da seid. Also mir tut es im Herz gut. Ich bin gerade ein bisschen an der Grenze der Forderung, weil ich muss ja da noch rhythmisch denken und dann soll er auch jetzt auch noch einen Impuls machen. Aber schauen wir mal, ich werde euch jetzt mal mindestens eine Stunde lang vom Frühstücken abhalten. Nein, nein, so schlimm wird es nicht werden. Aber das ist schon angeklungen, ich darf ein bisschen auf das Thema einsteigen von Adil Tawil. Die meisten von uns kennen Adil Tawil, ja, ist da jemand Sänger, kam ja immer wieder an die Radios rauf und runter genudelt. Und die Medien haben sich seinem Leben angenommen. Warum? Weil sein Leben schon ein bisschen so im Staccato abläuft. Immer wieder was Neues. Adil Tawil, so wird von ihm selbst berichtet, ist als erstes von drei Kindern in Berlin geboren. Also er ist ein richtiges Migrantenkind. Er sagt, ich war in meiner Kindheit auf einer katholischen, wohlgemerkt auf einer katholischen Schule gewesen, sagt der Sänger einem evangelischen Monatsmagazin. Nachdem er in der 9. Klasse dann im Schullandheim, das kennt man ja alles, so Schullandheimzeiten sind wunderschöne Zeiten, aber er war so ein Früchtchen und hat während dem Schullandheim dann das Nebengebäude mit Graffiti versehen, was dann mit dem Tatbestand der Sachbestätigung geerntet wurde und für ihn bedeutet es, von der Schule verwiesen zu werden. Also seine Kindheit war schon ein bisschen strubbelig und holprig. Zu seinem Glauben wurde auch befragt, er sagte, ich habe Allah gesagt und der Lehrer Gott. Ich habe Allah gesagt und der Lehrer, katholische Lehrer, Gott. Irgendwann habe er aber angefangen, sich Gott als universelle Kraft vorzustellen. Von seiner aus Tunesien stammenden Mutter und seinem ägyptischen Vater sei er islamisch, aber sehr liberal erzogen worden. Nach der 12. Klasse auf dem Gymnasium wählte er frühzeitig den Abgang. Er denkt, jetzt ist genug gelernt, jetzt mache ich was Gescheites. Heute sagt er, rückblickend auf die Zeit, manchmal bete er, zum Beispiel auch vor dem Auftritt, dass alles gut geht, dass nichts Schlimmes passiert. Schlimmes ist bei ihm ein bisschen ein Stichwort, ihr werdet gleich merken, was ich damit meine. Wer ihn immer noch nicht kennt, ich und ich, kennt ihr die Band? Ja. Gell? Ja. Eben, da ist ja einer der Ich und Ichs. Ist berühmt geworden, ist in die Charts gekommen, hat ersten Platz erreicht damit, war richtig gut erfolgreich. Er sagt über sein Verhältnis zu Gott, zu Gebet, zu Spirituellem, ich kann nicht fliegen, weil wir ja hier gerade wieder einen oben haben, hört ihr? Er sagt, ich kann nicht fliegen ohne ein kurzes, hey, lass mich wieder gesund runterkommen. Also so, es ist eine Kurzform des Gebets. Vor dem Tod fürchtet er sich nicht, so der 38-Jährige heute. Er sei ihm so schon oft von der Schippe gesprungen, vor dem Tod. An der Schippe gesprungen. Mit 5 Jahren bin ich aus dem ersten Stock im Haus gefallen. Also das ist, denke ich, schon mal ganz schön. 2013 später ist ihm im Flugzeug bei einer Reise, wahrscheinlich in Urlaub, der Blinddarm gerissen im Flugzeug. Das kann durchaus, wissen die Krankenschwestern, lebensbedrohlich werden. Und 3 Jahre später, 2016, zog sich Adil Tawil schwerste Verletzungen zu. Er war im Ägyptenurlaub gewesen, sprang in den Swimmingpool, wie Männer halt so sind, so richtig kamikaze-mäßig, kam aber mit dem Kopf auf den Beckenboden auf und hat sich dann einen 4-fachen Bruch des Halswirbels zugezogen. Das kann zur Lähmung führen und ist irre gefährlich. Eine geplante Tournee musste er natürlich absagen. Und er sagt rückblickend heute, ich hatte ein Wahnsinnsglück im Leben gehabt, da nicht schlimmere Verletzungen davongetragen zu haben. Damals habe er Ehrfurcht und Demut vor dem Leben gespürt. Wer kann ihm das verdenken? Und der Tod war so präsent, dass er heute keinen Schrecken mehr davor hat. Nach 13 Jahren, es ist dann eine Fortführung seiner Verletzungsphase, nach 13 Jahren Beziehung, davon 3 Jahre in Ehe mit seiner Jasmin, trennte er sich dann auch noch, trennt sich das Liebespaar und stürzte ihn selber in massivste psychische Probleme und in eine echte Krise. Für Adil war diese Trennung wirklich so schlimm, dass er gelitten hat wie ein Hund. So berichtet er darüber. Männer sind auch emotionale Wesen. So hat es ihn da richtig gewirbelt, nachdem ihn seine Frau dann verlassen hat.
Adel Tawil kennt also die Schattenseiten des Lebens, wenn er so krass singt. Und das erzähle ich euch jetzt alles, damit er versteht, wenn er gerade den Text gehört hat, dann denkt er vielleicht, ja, so fromm war das dann auch wieder nicht. Aber wenn man sein Leben kennt und seine Herausforderungen, seine Krisen, dann kann man auch verstehen, dass er sich so nicht anders ausdrückt. Deswegen hat er, so wurde es vorher gesungen, einen Text geschrieben, schon wieder habe ich mich verlaufen in dieser Scheiß, in diesem Scheißlabyrinth. Was Scheiß hat man ja nicht sagen im Gottesdienst, oder? Aber so berichtet, so singt er halt. Find den Weg nicht mehr nach draußen, nur Gott weiß noch wohin. Fliege über Betten, stolper über leere Flaschen. Du hast mich festgehalten, doch ich habe mich gehen lassen. Wer hat ihn da wohl festgehalten, habe ich mich gefragt. Wie viele Fehler kann man noch im Leben machen, ohne sein Leben zu hassen? Und ich frage in fremden Betten, wenn mich hier irgendjemand retten kann. Ich hoffe, dass ich den Ausweg bald finde aus meinem Labyrinth. Eines seiner Lieder heißt vielleicht deswegen auch Gott, steh mir bei, um seinen Weg zu finden aus dem Labyrinth. Schon wieder habe ich mich verlaufen, finde den Weg nicht mehr nach draußen, singt er. Und das Erstaunliche ist, in der Bibel gibt es zig Geschichten, die da Bezug nehmen darauf, Bezug zu Menschen, die sich verlaufen haben, die einen Ausweg nicht mehr finden. Jesus erzählt einmal in der Bibel ein Gleichnis, eine Geschichte, und er sagt, dass ihm orientierungslos gewordene Menschen lieb, wichtig und wertvoll sind. Er erzählt deshalb beispielhaft eine Geschichte, die in der Short Version, in der Kurzversion so zu beschreiben ist. Er gibt die Geschichte eines Schafhirten wieder, der 100 Schafe hatte, kann man sich gut merken. Und von denen hat sich eines davon verlaufen in ihrem Labyrinth des Schafs. Man könnte auch sagen, naja, ein bisschen Schwund ist immer was, regt es den Hirte auch auf. Er hat ja 100 Schafe, jetzt hat er eins verloren, hat immer nur 99. Aber nein, es ist ihm nicht egal, dieser Schwund ist ihm nicht egal. Er geht diesem einen Schaf nach, der sich im Labyrinth verlaufen hat. Ist gut, wenn wir das nach Hause nehmen. Jesus geht auch dem einen verlorenen Schaf nach. Und dieser Hirte hat das Schaf so lieb, dass er sogar seine 99 andere Schafe unbewacht zurücklässt, sie der Gefahr quasi ein Stück weit aussetzt, um so lange zu suchen, bis er das verlorene Schaf wieder gefunden hat und trägt es mit einer Riesenfreude auf seiner Schulter wieder nach Hause in Sicherheit. Gut, mag jemand heute Morgen vielleicht sagen, also das finde ich jetzt ein ganz dummer Vergleich, den du da anbringst, lieber Martin. Schaf. Also warum vergleicht Jesus uns Menschen mit Schafen? Also wir haben ein bisschen mehr Krebs in der Birne als Schafe. Ich als Mensch kann selbstständig denken, kann zweifeln, kann nachfragen. Ich finde den Vergleich mit den Schafen irgendwo daneben. Ich bin kein blödes Schaf. Man kann sich also mächtig darüber aufregen und die Aussage von Jesus, dass er ein guter Hirte ist, in Zweifel stellen. Aber sind wir ehrlich, Menschen verlaufen sich tatsächlich immer wieder in ihrem Leben. Menschen sind manchmal wie orientierungslose Schafe und suchen verzweifelt aus dem Labyrinth nach einem Ausgang, nach einem guten Ausgang in ihrem Leben, verlaufen sich. Und nun, Achtung, O-Ton eines Paulus, das ist ein Schreiber der vielen neutestamentlichen Bücher in der Bibel, und schreibt in Römer 7 was ganz Krasses, das mindestens genauso krass ist wie das, was Tawil in seinem Lied singt. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Es drückt ein ganz Frommer aus. Ein theologisch hochgebildeter, man würde heute sagen Theologieprofessor. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Paulus ging es also genauso wie Tawil. Vielleicht stieg er nicht in fremden Betten ab. Das würde ich immer mal aus meiner Kenntnis mal nicht unterstellen. Aber daneben, so sagt er selber, hat er wohl gegriffen. Fromm und doch nicht alles perfekt. Unsere Medien sind ja voll vom Priester, vom Kardinal, der sich an Kinder vergreift und all diese Dinge, die uns mächtig, zu Recht mächtig aufregen. Paulus hat es sicherlich nicht gemacht, aber er berichtet von sich selber, wie fehlerhaft er auch in seinem Leben ist. Die Frage an uns ist, kennen wir das nicht auch alle selbst, ganz persönlich? Man scheitert am eigenen Vorsatz, den man hat auf sein Leben. Man wollte Gutes tun, aber heraus kam nur unser eigenes Versagen. Anderen und sich selbst wollte ich eigentlich Gutes tun, aber stattdessen hat man sich Pyramiden aus Champagnergläsern gebaut. Finde ich klasse, diesen Vergleich. Pyramiden aus Champagnergläsern. Mensch, die hageln doch um. Kriegt er das hin, Champagnergläser, Pyramiden zu bauen? Ich würde es nicht schaffen. Aber dieses Bild gefällt mir. Das Bild des Überflusses. Versteht ihr? Das buchstäblich über die Stränge hauen. So sind Menschen. Die vergessen oft ihren guten Vorsatz und machen dann was ganz anderes daraus. Gutes tun, jeder ist sich selbst der Nächste. Diese zwei Pole in unserem, in meinem Leben. Jeder ist sich selbst der Nächste. Auch wir taumeln manchmal hin und her und werden langsam seekrank. Beim Seekrank wird es der Speie übel. Ich kenne das. Ich bin nicht so der gelungene Seefahrer. Tawil singt, hab keinen Überblick im Chaos. Fliegt den Düsenjet im Slalom. Langsam braucht mein Kopf einen Kammerjäger. Ich weiß schon lange nicht mehr, wohin die Reise geht. Ich habe die Orientierung verloren, sagt er damit. Hey, wo ist meine Orientierung hin? Mein Ethos, sagt man heute auf Neudeutsch. Ethos bedeutet vom Bewusstsein sittlicher Werte geprägte Gesinnung und Bewusstsein. Wo ist mein Ethos? Wo ist meine Orientierung, mein Ziel? Der Apostel Paulus, der kannte dieses Dilemma auch, wenn er in seinem Brief schreibt, ich weiß, dass in mir, meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Also wollen tue ich schon, aber fertig bringe ich es nicht. Ich tue nicht das Gute, das ich eigentlich tun will, was ich geplant hatte, von meinem Ethos her, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Sagt, wie gesagt, ein wahnsinnsfrommer Theologieprofessor. Dass etwas Geplantes, Gutes sich in Böses verwandelt, nennt Paulus auch Sünde. Damit meint er nicht, sich mit einer Torte oder einem Bier zu viel zu versündigen und dann mit ein paar unförmige Ringe um den Bauch durchs Leben zu stolzieren, sich permanent vom Spiegel dann aufzuregen, wenn man sein Lebensziel ja 20 Kilo leichter zu sein verfehlt hat. Nein, das meint er nicht. Er meint etwas anderes. Goethe lässt den bekannten Dr. Faustus ja sagen, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. So, also auch der Herr Goethe kannte die zwei Seiten, die zwei Seelen in seiner Brust, dachte ich. Der Mensch führt tatsächlich einen inneren Kampf. Machen wir uns nichts vor. Ich, der Martin und vielleicht auch Sie, vielleicht auch du. Paulus, Begrifflichkeit spricht krass vom Leib des Todes. Das ist seine Begrifflichkeit, darüber zu sprechen. Von einem Leib, der eigentlich permanent das tut, was er eigentlich gar nicht will. Das nennt Paulus ein Leib des Todes. Dieser Leib ist anfällig für Versuchungen, die uns alles wollen, aber nichts Gutes. Vor Gott wollen wir da uns überhaupt nicht verantworten. Da wollen wir gar nicht mal anfangen. Vor jemand gerade stehen zu müssen. Zumal vielleicht am Lebensende. Das lässt uns schaudern. Es gehört zum guten Status des Menschseins, dass wir das Gute kennen und trotzdem das Böse tun. Dieser innere Kampf, das Gute tun zu wollen, es aber nicht zu schaffen, weil das Böse so stark ist, bringt Paulus fast zur Verzweiflung. So lesen wir im Römer Kapitel 7. Er begreift sein eigenes Tun nicht. Und Tawil beschreibt diese Gefahr ebenso dramatisch, als sein Leben zu hassen. Das steckt in diesem Lied Labyrinth drin. Das ist eine deutliche Aussage. Ich hasse mein Leben eigentlich, weil es eigentlich vom Ergebnis her nicht das zeitigt, was ich eigentlich wünsche und will. Paulus kannte das und ruft verzweifelt dann, ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Tawil singt ja einem anderen Lied, kennt er vielleicht auch, ist da jemand? Er sucht verzweifelt nach jemand, der ihm den Ausgang zeigt, mit seinem eigenen persönlichen Dilemma. Man hört geradezu die Erleichterung nun, wenn Paulus selbst antwortet, doch, ich kenne jemand, ich kenne diesen jemand, doch jemand, schreibt er, kann mich befreien, Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Plötzlich hat er die Perspektive gewechselt. Plötzlich hat er jemand gesehen, der ihm da raushilft aus seiner Misere, Jesus Christus. Denn Gott hat seinen Sohn Jesus gegen diese Urgewalt der Sünde in die Welt gesandt, um uns einen Ausgang zu zeigen aus dem Labyrinth des Lebens. Unter dem Einfluss des Gesetzes, da spiegelt ja dieses ganze Kapitel 7, das uns manchmal wie ein Spiegel vor das Gesicht gehalten wird. Im Spiegel sehe ich halt, dass ich ein paar Pfunde zu viel habe. Das Gesetz wirkt wie ein Spiegel manchmal, zeigt uns auf, wo wir deplatziert waren, daneben waren, wo wir unser Ziel nicht erreicht haben, wo wir außer Plan waren, sagt man heute. Soll und ist gewünschter Zustand und die Wirklichkeit. Welch krasser Widerspruch manchmal in meinem Leben, in unserem Leben vielleicht. Der Schuldige aber verliert Kraft und Zuversicht. Mit der Zeit kommt man in so ein, jetzt kommt wieder so ein böses Wort, leck mich im Arschmodus. Verzeiht mir, aber ich muss es so schwäbisch sagen. Also dass einem alles egal ist. Der Schuldige verliert Kraft und Zuversicht, dass es wieder besser werden kann. Fühlt sich bedrängt durch seine eigene Schwachheit, durch sein eigenes Versagen und fühlt sich bedrängt durch seinen Anspruch, den er eigentlich in sein Leben hat. Die Gefahr, es laufen zu lassen, ach, was soll's, was rege ich mir jeden Tag auf, ist groß. Doch Gott schenkt uns durch Jesus Mut, alles, was belastet und runterzieht, jetzt kommt's, auszusprechen, ans Licht zu bringen. Wisst ihr, Licht ist was unheimlich Tolles, was Wichtiges. Natürlich zeigt es meine Schattenseiten, aber es zeigt mir auch, wo ich anpacken darf. Der Schrei von Paulus lautete ja, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Auch ich erlebe manchmal, dass ich Gutes tun will und es nicht schaffe. Somit ist dieser Schrei ein Bekenntnis der Schuld, das Paulus da ausdrückt und sagt, hey, ich habe mich da schuldig gemacht. Und Tawil ist genauso ehrlich und das gefällt mir an diesem Sänger. Der hat nicht nur eine gute Stimme, vielleicht hat er nicht den besten Charakter, aber er ist ehrlich und das gefällt mir. Und in seiner Ehrlichkeit singt er das buchstäblich sich aus der Seele, wie er sich fühlt und dass er absolut manchmal auch daneben ist. Wohl dem, der nicht nur bekennt, ich habe mich verlaufen, sondern der auch die Lösung sieht in Person dieses Jesus von Nazareth. Von dem er weiß, der ist wie ein Hirte, der mich als verlorene Schaf sogar auf seine Schulter nimmt und nach Hause trägt. Der den Ausgang zeigen kann. Und ich denke, heute Morgen Gottesdienst bedeutet ja immer auch, da gibt es irgendwann ein Gebet, meistens am Schluss. Gell? Ich ziehe es einmal vor. Wir können unsere eigene Suche nach dem Ausgang vielleicht auch in solche Worte festmachen. Herr, ich danke dir, dass ich mit meiner Schuld, meinem Versagen, meinem ständigen Scheitern zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu dir kommen kann. Hilf mir doch, dass ich das Gute, das ich tun will, auch wirklich vollbringe. Und hilf mir, mich vom Bösen zu distanzieren und dich in meinem Leben aufzunehmen, der mir den Weg weist. Ich werde es nachher noch einmal wiederholen und euch einladen, es mitzubeten. Wie viel mutiger, finde ich, ist es doch, als Schuld, das wäre die andere Seite, Schuld abzustreiten, aber wie viel mutiger ist es doch, ehrlich zu sein, nicht zu verleugnen, sondern in den Spiegel zu schauen und sagen, okay, da habe ich noch Bartstoppeln im Gesicht, die müssen weg. Wir werden täglich mit Medien konfrontiert. Entweder guckt man in unser Smartphone rein, gucken in den Television rein oder wir gucken noch old-fashioned in die Zeitung rein, so wie ich. Und dann lesen wir von Frommen, die sich vergehen, dann lesen wir von Könige, die Elefanten schießen, dann lesen wir von Politiker, die ihre Sekretärin vernaschen, dann lesen wir von Idolien, die furchtbar versagt haben und so geht es weiter. Und dann streiten die das ab. Wenn du die nicht wirklich buchstäblich auf frischer Tat ertappst, dann streiten die alles ab. Aber wie viel mutiger wäre es doch, hinzustehen, zu sagen, ich habe mich verlaufen. Und das war nicht korrekt, das war falsch. Ich bin bereit, die Konsequenz zu ziehen, einen Ausgang zu suchen aus meiner Problematik. Es ist ehrlicher und mutiger zu bekennen, Gott, ich brauche Veränderung, ich brauche Vergebung. Es ist wesentlich mutiger und wesentlich ehrlicher. Das braucht unsere Gesellschaft, diesen Mut wieder zu bekennen, zu sagen, ich habe mich hier versaubeutelt. Ich gehe zu Gott im Gebet und sage, Gott, vergib mir meine Schuld. Hilf mir, wieder den Weg zu finden. Hilf mir, den Ausgang meines Labyrinths zu finden. Gott erhört dieses ehrliche Statement und Gebet. Wer dieses Gebet spricht, findet den Ausgang aus dem Labyrinth und erlebt Freiheit. Erlebt Freiheit und bekommt wieder Mut zu neuem Anlauf. Wer vertraut, dass Jesus diesen Ruf, dieses Gebet hört, der beginnt ein neues, frohes und befreites Leben. Sicher nicht immer perfekt, das bin ich am allerwenigsten, aber befreit, sich immer wieder zwanghaft diesem Leben zu unterwerfen. Was kann ich, was kannst du also heute Morgen tun? Und da bin ich schon am Ende. Vielleicht ist heute der Zeitpunkt, frage ich mich echt, vielleicht ist heute der Zeitpunkt, uns an Jesus zu wenden und ihm unser Vertrauen zu schenken. Einmal einfach diesen Schritt zu gehen, diesen Versuch zu wagen und zu ihm zu beten. Und jetzt lade ich euch ein, wenn ihr das möchtet, wenn ihr sagt, okay, ich nehme dich beim Wort, ich bete jetzt einfach dieses Gebet mit, dann bete ich das vor und wenn du möchtest, bist herzlich eingeladen, kannst du dieses Gebet innerlich und in Stille nachbeten. Ich bete. Jesus, du kennst den Weg aus meinem persönlichen Labyrinth. Herr, ich danke dir, dass ich mit meiner Schuld, meinem ständigen Scheitern, zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu dir kommen darf. Hilf mir doch, dass ich das Gute, das ich tun will, auch wirklich vollbringe. Und hilf mir, mich vom Bösen zu distanzieren und dich, Jesus, in meinem Leben aufzunehmen, der mir den Weg weist und der mir die Kraft gibt. Sicher, manchmal ist es nicht mit einem einzelnen Gebet getan. Veränderung braucht Raum, Veränderung braucht Zeit, sie muss wachsen. Aber ich bin dankbar, wenn es ein Start-up gibt, einen Beginn gibt, wo man beginnen kann, neue Wege zu gehen, das Labyrinth zu verlassen. Es ist unsere Chance, auch heute Morgen in diesem Open-Air-Gottesdienst neue Wege zu beschreiten, vertrauensvoll, aber loszugehen, Freunde zu suchen, die in Jesus glauben, die dich in deiner Entscheidung, die du im Gebet getroffen hast, in deinem Innersten, vielleicht nach reiflicher Überlegung, nimm es gerne mit nach Hause, aber nach reiflicher Überlegung, dich zu unterstützen. Freunde, die dich unterstützen, kann man natürlich auch in der Gemeinde finden. Zum Beispiel hier in der EFG Stauferpark hier in Göppingen. Da gibt es tolle Leute. Ich bin überzeugt, die werden euch begleiten, werden euch unterstützen mit Rat und Tat. Und wenn es mal wieder daneben gegangen ist, auch wieder zu ermutigen. Dazu ist Gemeinde da. Wir haben einander. Wir sind nicht perfekt. Wir brauchen einander, um uns manchmal auch zu ermutigen und sagen, okay, next step. Weiter so. Wieder aufstande. Krone zurechtrücken. Ich bin überzeugt, wir haben heute Morgen die Möglichkeit, so einen Schritt zu wagen. Unser Leben wieder neu auszurichten, diesen Jesus in unserem Leben zu bitten, wie einen Hirten, der uns auf seiner Schulter tragen will, aus unserem Labyrinth. Die Frage ist, bist du bereit, einmal diesen neuen Schritt zu wagen und mutig auf Jesus zu setzen? Diese Frage bleibt offen. Ich wünsche mir natürlich, dass wir hierzu eine positive Antwort finden. Und ich möchte euch bitten, kurz aufzustehen, dann beten wir noch gemeinsam das Vaterunser. Das dürfte allen bekannt sein. Und dann bin ich schon fertig. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott gebe euch Kraft und segne euch.